Freitagnachmittag. Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Und wir sitzen heute an einem Vormittag, eigentlich ungewöhnlich.
Ja, normalerweise Nachmittag, ja.
Und wir legen offen, die Labubus wurden soeben geliefert.
Was sind Labubus?
Genau kann ich es dir nicht erklären, aber mein Bub wartet sehnsüchtig auf die Labubus. Und es kam tatsächlich ein lieber Herr herein und hat eine Kiste gebracht und da sind angeblich Labubus drin.
Die muss man dann zeigen.
Bin schon ganz aufgeregt, aber wir machen trotzdem diese Folge, obwohl ich eigentlich zu den Labubus möchte. Was auch immer die sind. Wir setzen heute fort mit diesem Thema, das mir eigentlich immer mehr ans Herz wächst, seitdem ich mit dir darüber gesprochen habe, nämlich das Pflegevermächtnis, ein neu eingeführtes Rechtsinstitut von, wie ich doch vermute und auch spüre, enormer praktischer Bedeutung, kommt sehr häufig vor in der Realität. Wir spüren ihm nach, die Voraussetzungen für diesen Geldanspruch eines Pflegenden finden sich in § 677 folgende. Andreas, sei doch so lieb, was haben wir bisher erarbeitet zu diesem neuen Rechtsinstitut? Das sind ja die Voraussetzungen, wir haben die Bezeichnung irgendwie recht liebevoll gestaltet, man könnte auch sagen, sehr differenziert, auch diffizil, man kann herrlich dann darüber streiten, natürlich über die einzelnen Voraussetzungen. Nicht jeder kriegt es, nicht für alles kriegt man es. Wofür, was haben wir schon besprochen?
Wir haben beim letzten Mal im Wesentlichen besprochen, wer kann überhaupt potenzieller Pflegevermächtnisnehmer sein, nämlich es muss sich um eine nahestehende Person handeln, die im Gesetz definiert ist, und unter welchen Voraussetzungen steht dieser Person ein Pflegevermächtnis, also ein Geldanspruch als Abgeltung für seine Pflegeleistungen zu? Wir haben gesagt, da gibt es in § 677 Absatz 1 ABGB sozusagen quantitative Voraussetzungen. Erstens einmal steht dieses Pflegevermächtnis, dieser Geldanspruch nur zu für den Zeitraum der letzten 3 Jahre vor dem Tod der gepflegten Person. Und die Pflege, die hier erbracht wurde, muss eine gewisse Intensität erreicht haben, eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten haben. Nämlich, es muss eine Pflege gewesen sein, die zumindest über 6 Monate angedauert hat und nicht bloß in einem geringfügigen Ausmaß erfolgt ist, wozu die Erläuterungen sagen, 20 Stunden zumindest pro Monat muss gepflegt worden sein. Erst dann ist eine Pflegeintensität erbracht worden, die es rechtfertigt, dass hier auch wirklich ein Pflegevermächtnis geltend gemacht werden kann. Im Detail sind diese quantitativen Voraussetzungen meines Erachtens unklar, da kann man auch drüber streiten. Da gibt es auch dazu noch keine obersgerichtliche Rechtsprechung, glaube ich. Was bedeuten diese 6 Monate? Muss das hintereinander sein? Wird das zusammengerechnet? Sind es wirklich 20 Stunden? Kann es ein bisschen weniger sein? Oder kann es in einem...
Eine Entscheidung gibt es, glaube ich, das war mit diesen 11 oder was?
Die reichen jedenfalls nicht. Ich glaube 13 oder wie immer, ja, genau. Aber wie ist es, wenn in einem Monat waren es vielleicht 40 Stunden, im anderen waren es 10 Stunden? Kann man da vom Durchschnitt ausgehen und so weiter? Also da gibt es, glaube ich, viele Fragestellungen, die vielleicht noch geklärt werden und heute noch unklar sind. Darüber haben wir gesprochen, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist sozusagen die qualitative Voraussetzung, nämlich wir haben immer gesagt, gepflegt, wer Pflegeleistungen erbringt, was ist eigentlich Pflege im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Pflegevermächtnis?
Ja, warte mal. Bitte. Ich finde das schon haltenswert. Ja. In dieser frühen Situation der Zusammenfassung, nämlich, dass wir uns vor Augen halten, erstens einmal nochmal, wie unglaublich diffizil die Tatbestandsvoraussetzungen sind. Wir brauchen einfach Zeit, die wir uns nehmen. Und wir halten jetzt fest, mit Blick darauf, was du wiederholt hast, für unsere Hörer, die davon betroffen sind oder die daran interessiert sind, nicht jeder hat diesen Anspruch, personelle Voraussetzungen. Es braucht gewisse quantitative Voraussetzungen, Jetzt kommen wir zu den qualitativen, ja. Aber jetzt Vogelperspektive einnehmend für Sie da draußen, bevor Sie also Zeit investieren, Freiheit aufgeben, sich engagieren, pflegen, helfen und dabei dran denken, naja, da gibt es doch, das haben sie ja irgendwo eingeführt, so ein Pflegevermächtnis, da kriege ich dann auch was, wenn die betroffene Person stirbt. Folgt ja schon aus dem bisher Gesagten, machen Sie mal bitte einen Kurs und informieren Sie sich im Detail schon einmal darüber, ob Sie überhaupt zum Personenkreis gehören, wie intensiv das sein muss und so weiter. Heute geht es eben dann gleich weiter mit den qualitativen Voraussetzungen. Also erstaunlich, wie der Gesetzgeber hier nicht etwa sagt, wir entlohnen Pflege, ja. Sondern wir entlohnen Pflege, aber nur, wenn dieses dicke Buch mit seinen Voraussetzungen erfüllt ist. Mhm. Warum das eigentlich so im Detail diffizil geregelt wurde, verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, da hat sich was verselbstständigt, im Gesetzgebungsprozess. Ich glaube, gerade mit diesen 6 Monaten, was du erwähnt hast, wo wir in Wirklichkeit ja nur schwurbeln können, weil so wir es nicht sagen können. Nicht? So ist es. Klammer auf, schwurbeln können heißt, es muss sich dann irgendeiner von Ihnen da draußen ausstreiten bis zum obersten Gerichtshof. Das ist doch irgendwie erstaunlich.
Ja. Du nicht? Alle mal bitter. Ne? Stellen Sie sich vor, es beginnt jemand zu pflegen und pflegt dann 5 Monate und der Pflegling stirbt schon.
Dann stirbt
hast
mir
du
der.
Keinen Pflegevermächtnisanspruch. Ich glaube schon, dass da eine nachvollziehbare Überlegung dahinter steht, hinter dieser gesetzlichen Regelung, dass wir sozusagen nicht in jedem Verlassenschaftsverfahren Pflegevermächtnisansprüche haben und auch kleinere Ansprüche dann jedes Mal zum Gegenstand im Verfahren werden. Das hat schon was für sich zu sagen. Wir legen da eine gewisse Erheblichkeitsschwelle fest. Ja, natürlich. Aber natürlich in dem Moment, wo du Schwellen festlegst, kommen natürlich auch immer gewisse Ungerechtigkeiten heraus. Das muss man dann andererseits in Kauf nehmen, das ist so.
Aus der Schwelle, dann kann man leicht stolpern.
Ja.
Nicht? An dieser Stelle mit der Schwelle. Ja, das war aber jetzt nicht nur komödiantisch, mein Einwurf und dieses Stoppen, sondern ich wollte an der Stelle auch noch Folgendes anbringen und jetzt passt es ganz gut, wenn wir uns das vor Augen gehalten haben, nämlich ein Hinweis, der dann noch von uns ausgearbeitet wird, aber erst viel später, nämlich der Hinweis, dass dieses Pflegevermächtnis nicht etwa die einzige Möglichkeit ist, wie man möglicherweise zu irgendeinem Anspruch kommt nach dem Tod. Mhm. Es ist also nicht eine gesetzgeberische Anordnung, die da lautet, mit diesem Pflegevermächtnis werden alle Phänomene der Pflege in Erwartung oder in der Hoffnung eines Lohnes abgearbeitet, alles andere ist ausgeschlossen. Nein, es gibt Alternativen, zu denen kommen wir. Mhm. Und es ist also durchaus denkbar, dass Sie keinen Anspruch unter dem Rechtstitel und Rechtsgrund des sogenannten Pflegevermächtnisses haben, aber zu einem völlig gleichen oder vielleicht sogar besseren Ergebnis kommen, aufgrund anderer Überlegungen und Begründungen, zu denen
kommen wir noch.
Also Stichwort Bereicherungsrecht. Gut, aber jetzt zurück zu unserem Tanz um die neue Kuh oder das Kalb, nämlich das Pflegevermächtnis. Was ist Pflege, lieber Andreas?
Was ist Pflege? Was Pflege ist, das sagt uns der § 677 im Absatz 2 und definiert wie folgt. Pflege ist jede Tätigkeit, die dazu dient, einer pflegebedürftigen Person so weit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern, sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen. Soweit die allgemeine Definition im § 677 und man sieht schon an der Definition und die Erläuterungen sagen das auch, der Gesetzgeber geht hier von einem relativ weiten Pflegebegriff aus. Wir dürfen also uns nicht vorstellen, dass es da wirklich nur um Pflege im engsten, im eigentlichen Sinn geht, um medizinische Pflege, sondern es geht wirklich um Unterstützung in einem weiteren Sinn. Und darüber ist natürlich schon viel in der Literatur diskutiert worden. Wo beginnt es, wo hört es aber vor allem auf, der Pflegebegriff, der weite Pflegebegriff, wie ist die Grenze zu ziehen? Und ja, da gab es jetzt auch jüngst eine obersgerichtliche Entscheidung. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wohltuend, dass wir da jetzt hier auch eine Rechtsklarheit bekommen haben vom obersten Gerichtshof, der sich mit dem Pflegebegriff auseinandergesetzt hat und dazu wichtige Grundsätze festgelegt hat. Und das ist die Entscheidung 2 OB 33 aus 25 DORA. Sage ich das richtig, Christian?
Ja, das war vollkommen richtig.
Und da geht es um
die das eigentlich, um das ein bisschen vorwegzunehmen schon, die das doch dann recht eng, und zwar jetzt nicht frei erfunden, sondern durchaus natürlich aufgrund von entsprechender Vorarbeiten in der Literatur, deine Aussage, Pflege ist so weit zu verstehen, das wird dann schon jetzt präzisiert, konkretisiert vom Obersten Gerichtshof in einer Art und Weise, die Tatbestandsvoraussetzungen dann wieder ein wenig verengen. Das heißt, das, was ich zum Beispiel herumposaunt habe, nachdem das Erbrechtsänderungsgesetz gekommen ist, gehen Sie nur spazieren mit dem oder lesen Sie ihm was vor, dann gibt es schon Cash. Das ist zwar nicht gänzlich falsch, aber doch eingeschränkt. Aber wir kommen jetzt im Detail dazu. Lieber Andreas, ich glaube, eins muss man mal sagen, Pflege, Vermächtnis, gibt es nur, wenn das Bedürfnis einer Pflege bestanden hat. Nicht? Das ist einmal eine Banalität. Das heißt, die Voraussetzung, sagen, er war so mies benannt und ich habe mit ihm gesprochen und wir haben uns freiwillig dazu entschlossen, dass ich ihm pampere und noch liebere Sachen zukommen lasse. Es braucht eine objektive Pflegebedürftigkeit. Und dann wird ja eigentlich nicht sklavisch, aber doch im Sinne einer Orientierung verwiesen auf andere Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit dem Pflegegeld. Da gibt es die sogenannte Einstufungsverordnung zum Bundespflegegesetz. Und dort wird zum Zwecke des Pflegegeldes eben Pflege und Hilfe definiert. Und das sei nicht konstitutiv, aber als Orientierung durchaus auch relevant für unsere Fragestellung. Andreas, was gibt's?
Ja, wobei diese Einstufungsverordnung, wenn ich sie richtig überblicke, schon wirklich den Pflegebegriff eher eng fasst, nicht? Da geht es wirklich um so klassische Pflege, An- und Auskleiden, Reinigung, Medikamente beigeben etc. Beim Pflegevermächtnis geht es dann aber in den Tätigkeiten durchaus weiter. Ich finde, schauen wir uns das vielleicht an, da gibt es in der Entscheidung vom Obersten Gerichtshof, die wir schon zitiert haben, einige ganz interessante Passagen. Er setzt sich zum Beispiel auseinander mit dem Thema, er beschreibt das auch so, Besuche und Telefonate.
Ja. Entschuldige, wenn ich da jetzt ausnahmsweise, wir haben es nämlich beide vor uns liegen, da pinkeligen herumhupf und sagt, gehen wir zwei Absätze weiter vor, in die Entscheidung hinein.
Ja.
Sie können, wenn Sie wollen, macht vielleicht sogar Spaß, die Geschichte anhalten jetzt.
Ja, nehmen Sie sich
Internet
die Entscheidung.
Gehen,
ja.
riesjustiz.gv.at, alle Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs im Volltext zu finden. Wir stecken also drinnen, ich wiederhole, in der Entscheidung vom 29.04.2025, 2 OB 33 aus 25d und springen zur Randziffer 20. Ich persönlich finde das total toll, dass der Oberste Gerichtshof seit einigen Jahren nicht, ich weiß nicht, ob es alle Senate machen, aber das mit Randziffern durchstrukturierte Entscheidung macht das Lesen noch viel einfacher. Möglicherweise hat er das vom EuGH, ich weiß es nicht. Nämlich da in der Randziffer 20, das finde ich schon total spannend. Es ist bereits klargestellt, sagt das Höchstgericht, dass wenn unser später Verstorbener in stationärer Pflege ist, das betrifft also jetzt die Personen, die sich in Pflegeheimen befinden, dann scheide ein Anspruch nach dem Pflegevermächtnis für andere an sich aus, weil er ja gepflegt wird, also im Falle der sogenannten Fremdpflege, grundsätzlich heraus, er kommt freilich doch ergänzend in Betracht für sonstige Pflegeleistungen, die der dort nicht kriegt, die also nicht durch die fremde Person abgedeckt werden und die er, jetzt kommt dieser Bedürfnisaspekt, die er ohne unserem Unterstützer nicht abdecken könnte, an deren alleiniger Ausübung er aufgrund seiner Pflegebedürftigkeit verhindert war.
Das ist, glaube ich, auch, das ist der ganz entscheidende Aspekt immer für die Frage, was ist Pflege? Weil, wir schauen uns noch ein paar Details an, aber die Tätigkeit selbst, die Pflegetätigkeit selbst, wenn wir gleich sehen, die ist weit zu verstehen. Das können unterschiedlichste Tätigkeiten sein. Ja. Also da bleiben wir sehr weit. Aber die Einengung erfährt das Ganze dadurch, dass wir immer diesen Aspekt mitdenken müssen. Es muss eben einen Konnex geben zur Pflegebedürftigkeit. Es muss die Tätigkeit, die erbracht wird für ihn, eine Stütz- und Ersatzfunktion haben im Hinblick auf die Defizite des Pfleglings. Wenn wir diesen Konnex haben, dann kann es sich um Pflege im Sinne des Pflegevermächtnisses handeln.
Wobei, ich habe die Entscheidung zwei, dreimal gelesen. Ja. Ich finde sie an sich toll natürlich. Aber sie ist schon auch, sie ist auch in Randbereichen dann doch ein bisschen trüb, wenn sie so herumtänzelt. Mhm. Nämlich wenn du dann in die nächste Randziffer schaust, der Begriff Pflege ist weit gefasst und erfasst alle nicht medizinischen, objektiv erforderlichen Unterstützungsleistungen. Mhm. Zitat, Betreuung und Hilfe, sofern dessen Pflegebedürftigkeit die alleinige Ausübung verhindert.
Da kommt es wieder.
Und jetzt kommt aber wieder herein, zur Konkretisierung der Begriffe Betreuung und Hilfe kann auf diese Einstufungsverordnung zurückgegriffen werden, die wiederum ja nur bestimmte Aspekte.
Sehr eng
ist. Also das meine ich mit, es ist also ein fast hermeneutisches Herumtänzeln, einerseits eng, einerseits weit. Worauf will ich hinaus? Und das ist, möchte ich hier an der Stelle, obwohl ich es immer gern mache, gar nicht als Kritik am Höchstgericht umverstanden wissen bei dieser Entscheidung. Man kann nicht mit in einer Entscheidung alle Aspekte dieses riesigen Bereichs abdecken. Da ist noch einiges offen, aber manches klärt er wirklich ganz konkret und dann geht es eben weiter, Besuche und Telefonate.
Ja, genau. Nicht?
Das ist ja doch, und da sagt er eigentlich, ihr, die ihr jetzt da ins Pflegeheim rennt und besucht und euch freut, dass ihr nachher dafür Cash kriegt, nicht Anreise dort schon mal eine Stunde, dann dort drauf latschen, dort 20 Minuten, muss man alles aufschreiben, dann dort sitzen, runden wir auf, drei halbe, sind zwei Stunden, nicht? Der Rechtsanwalt tut immer in halben. Für diejenigen schon einmal einen Rechtsanwalt drauf und wissen, was das bedeutet. Und schon haben wir fünf Stunden für den Besuch benannt und fahren wieder. Und da sagt das Höchstgericht, nicht mit diesen Worten wie ich jetzt, aber im Ergebnis, bitte, da kannst dich brausen, der bloße Besuch reicht nicht. Das Telefonieren mit der Oma, mitgeschnitten am Handy, alle schneiden, ob rechtlich oder widerrechtlich, ist allen wurscht, alle schneiden alles mit, wir leben in einer Überwachungsgesellschaft, kannst dich brausen.
Reicht nicht.
Reicht nicht. Sofern, irgendwann kommt dann wieder die Einschränkung übrigens, auch unten in der Zusammenfassung, da sagt er dann ganz am Ende der Entscheidung, in der Regel, da kommt er dann wieder mit der in der Regel. Also das ist, lässt vielleicht dann doch wieder ein bisschen was offen. Es reicht an sich nicht, außer der Pflegebedürftigte kann das allein nicht mehr, wobei das beim Telefonieren, was ist damit gemeint?
Naja, das passt natürlich nicht. Telefonieren und Besuchen ist natürlich extrem wenig. Da schafft ja nur mündliche bzw. physische Anwesenheit. Ja. Das wirkt noch gar nicht ein auf den Pflegling und kann ihn daher per se nicht unterstützen. Da muss noch mehr hinzutreten. Also mit dem Besuch ist es noch nicht getan. Jetzt muss ich was tun. Und das kann zum Beispiel sein, kann man sich jetzt fragen, man besucht die, die Großmutter im Pflegeheim, reicht noch nicht, dann öffnet man das Buch und liest ihr vor.
Moment, entschuldige, jetzt kommst du zum Vorlesen, das finde ich super.
Ja?
Ich liebe Vorlesen.
Ja, bitte.
Aber davor, lass uns doch davor noch einführen, ja. Ohne Buch, ich lese nichts vor, sondern ich tue nur Quatschi-Quatschi.
Ja,
ist auch eine ganz faszinierende Abgrenzung, nicht? Also ich,
aber Quatschi,
wenn ich mit der Oma quatsche, dann wird, ja, das reicht ja an sich nicht, obwohl, also ich rezitiere dann Shakespeare oder irgendwas, da würde man dann sagen, das ist bloßes Quatschi,
Quatschi. Das ist nett, aber das substituiert noch kein Defizit, das die zu pflegende Person hat. Aber wenn ich jetzt eben, wie du und wir
beide... Ja, ich unterbreche dich nochmal, jetzt kommen wir nochmal kurz zur Entscheidung, weil ich fand den, ich weiß jetzt nicht, wer das war, der Kollege, die Kollegin, die da vertreten hat, toll im Lesen der Entscheidungen. Entscheidungen kann man ja genießen. Nämlich da kommt dann diese Randziffer, wo herausleuchtet, dass der Vertreter oder die Vertreterin der Pflegenden dann sehr kreativ verweist auf eine Bestimmung in der Einstellungsverordnung, wo irgendwie Motivationsgespräche, also, wo Motivationsgespräche irgendwie erwähnt werden für geistig behinderte Menschen. Und daraus hat er offenbar abgeleitet, das fällt dann auch unter dem Pflegebegriff.
Ja, also ist natürlich, das ist natürlich argumentierbar,
aber
irgendwo müssen wir die Grenze ziehen, weil wir werden uns einig sein und jeder wird da einig sein, dass natürlich der Besuch und die Ansprache und so weiter natürlich für die zu pflegende Person eine ganz, ganz essentielle Bedeutung haben kann. Das ist ja selbstverständlich.
Ich glaube übrigens zum Beispiel mehr als Vorlesen.
Hast du vollkommen recht. Aber das
Vorlesen kann aber sein. Jetzt kommt der
Vorlesen. Das ist eben ein anderer Punkt und der oberste Gerichtshof zieht da eben die Grenze, wie du schon manchmal gesagt hast. Es muss etwas sein, wo eben die pflegende Person etwas tut, an deren alleinigen Ausübung eben der zu Pflegende selbst verhindert ist. Also diese Ersatzfunktion. Das heißt, es nimmt also die besuchende Person das Buch zur Hand und beginnt vorzulesen. Und jetzt ist die Frage, ist das Vorlesen Pflege? Und dazu ist zu sagen, Vorlesen kann Pflege sein. Das ist eine Tätigkeit, die potenziell unter das Pflegevermächtnis fällt. Ob es sich dabei auch um Pflege handelt, kommt darauf an, ob es eine Ersatzfunktion hat.
Also,
ob also sie selbst nicht mehr lesen kann. Und je nachdem kommt man dann eben zur
Pflegetätigkeit. Würdest du sagen, dass das dann bei Instagram und Facebook auch so ist? Also Social Media? Die kann nicht mehr, das ist ja mit das Vorlesen, das ist ja total anachronistisch. Es will sich ja kein Mensch mehr von mir was vorlesen lassen. Ja? Alle wollen immer nur Diepsel, Diepsel, Diepsel. Ja,
die Großmutter im Pflegeheim vielleicht gerade schon noch, aber das wird abnehmen. Ja?
Also, na eben, aber
also, du glaubst, du, wenn Social ich dann Media ihr, Unterstützung.
Ja.
Ja. Du swipest, also ich meine, wenn sie das selbst nicht mehr kann, und das hat also insofern eine Unterstützung für sie, dann meint ihr bitte, warum nicht? Also Vorlesen
ist ja... Du bist ist heute ja, aber sehr mutig, muss ich sagen. Finde ich gut.
Nein,
modern
auch. Wir können doch nicht sagen, dass das entscheidende Kriterium ist das Papier. Ne?
Und das aus dem Munde eines Notars. Wobei, ihr kennt sie die elektronische
Urkunde. Entschuldigung, wir sind voll digitalisiert.
Bist du eigentlich, du kommst mir halt vor wie ein Avatar deiner selbst. Nein, du bist ganz, wir sind hier ganz analog unterwegs und sitzen einander gegenüber. Spaziergänge, lieber Andreas.
Spaziergänge,
das berührt mich auch. Weil bei unseren Seminaren im Jahr 2016, 2017 bin ich dann, glaube ich, immer im Hörsaal herumspaziert, um zu zeigen, dass auch dadurch Pflegevermächtnis entstehen kann. Da sagt auch der Oberste, naja, so nicht.
Ja, da geht es wieder ums Gleiche. Es kommt darauf an, ob der Spaziergang einer ist, den die zu pflegende Person selbst nicht machen könnte. Also wenn du sie stützt und führst beim Spaziergang
nicht mehr
und
ihr kann.
So ermöglicht, dass sie rauskommt, dass sie zur Bewegung kommt und sie könnte das selbst nicht, dann ist das wieder Pflege. Also das ist eigentlich für mich die Essenz dieser Entscheidung, der Hinweis es auf diese Einstufungsverordnung, die es, glaube ich, die Sie jetzt nicht unbedingt suchen und studieren müssen, die scheint mir relativ uninteressant zu sein.
Ist gar kein Problem, oder tun Sie einfach
Google. Ja, aber die hilft nicht weiter, weil das ist ja sowieso klar, dass diese engen Pflegetätigkeiten, diese eigentlichen Pflegetätigkeiten darunter fallen. Das Entscheidende ist dieses Abgrenzungskriterium, dass es wirklich Unterstützung sein muss, dass die zu pflegende Person selbst die jeweilige Tätigkeit nicht ausüben könnte. Und unter der Voraussetzung ist der Pflegebegriff weit zu sehen.
Jetzt kommt ein ganz großer Bereich an sich. Die Entscheidung beschäftigt sich eben vornehmlich mit diesem Phänomen der Fremdpflege, nicht? Also das heißt, was heißt Fremdpflege? Die Person ist in stationärer Behandlung, ist im Pflegeheim und unsere spätere Anspruchstellerin, ja, engagiert sich umfassend. Jetzt kommen wir dann gleich zur Organisation. Ich glaube, davon zu trennen sind dann doch die Fälle der Heimpflege. Dort wird dann möglicherweise auch die Einstellungsverordnung mit dem Pflegebegriff durchaus beachtlicher, nämlich einschränkend, was das alles bedeutet. An- und Auskleiden, Reinigung, Entleerung des Leibstuhls, Einkaufen gehen, ja, Kochen, das kann Pflege und Hilfe sein, aber nicht den ganzen Tag einfach nur in der Wohnung sitzen.
Ja.
Das allein reicht nicht. Kommen wir aber jetzt zu der
Organisation.
Also ja,
das ist nämlich schon spannend.
Alles gekümmert.
Der legt nicht selbst Hand an, der Pflegevermächtnisnehmer, ja, der potenzielle, der sein möchte, sondern der organisiert die Pflege. Ruft wo an, stellt Anträge und so, unterstützt also die zu pflegende Person nicht höchstpersönlich.
Leistet sondern damit im Ergebnis womöglich mehr.
Im Ergebnis, ja. Aber organisiert nur. Und die Frage ist, ist Organisationstätigkeit auch Pflege? Und auch da gilt wieder das, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, ich hoffe, das langweilt nicht, nur es ist so wichtig. Ja, auch das kann Pflege im Sinne des Pflegevermächtnisses sein, wenn das Organisationstätigkeiten sind, die eben die zu pflegende Person nicht selbst vornehmen könnte. Also an der Stelle sieht man wirklich, wie extrem weit der Pflegebegriff gezogen wird, dass sogar eine Organisationstätigkeit
für die Pflege.
Pflege sicherstellt. Es muss natürlich auf Pflege hinauslaufen.
Wobei man auch eins sagen muss, Andreas, natürlich, und das kam, glaube ich, auch in der Literatur, wie käme man dadurch auf diese Mindestintensität, nicht? Also das wahrscheinlich nur in Kombination mit anderen Pflegemaßnahmen, aber die Organisation allein wird wohl nicht die 20 Stunden in der Woche
schwierig
ausmachen.
Ja, schwierig.
Und nicht vielleicht auch erwähnenswert ist, im konkreten Fall war es ja im Ergebnis dann zu wenig. Dass der oberste Gerichtshof sagt uns ja hier sehr viel so nebenbei, obita, obwohl es gar nicht wesentlich war, er hätte auch sagen können, theoretisch, ich gehe auf das alles gar nicht im Detail ein, weil wenn ich unterstelle, dass das alles Pflege ist, kommt er nur auf 14 Stunden, ich glaube, das ist ja die Entscheidung.
13
Stunden.
Pro Monat,
damit ist es zu wenig. Nein, er hilft uns, das Höchstgericht, und das ist extrem begrüßenswert in diesem Rechtsbereich, dass er das hier tut. Und
so,
weil
ist
du das
es
sagst,
so
mit persönlich, wenn wir das auch noch bitte betonen, jetzt, wenn es um diese Organisation geht, die du beschreibst, unterstellt das Höchstgericht, dass der persönlich organisiert. Denn die Frage, was ist eigentlich, wenn unser späterer Anspruchsteller persönlich gar nichts tut, außer zu delegieren und das Ganze zu finanzieren, das lässt der oberste Gerichtshof offen, ob das nicht höchstpersönliche Pflegen im weitesten Sinn auch darunter fiele. Wobei man dazu sagen muss, nicht, wir sind jetzt da in unserer kleinen Kammer, Pflegevermächtnis mit diesen Tatbestandsvoraussetzungen. Ich schließe die Augen und sehe überhaupt nur Tatbestandsvoraussetzungen, muss die Augen öffnen und gehe raus aus der Kammer und muss mich dann fragen, gibt es vielleicht andere Ansprüche außerhalb des Pflegevermächtnisses, die da meinem Mandanten helfen? Das haben wir schon erwähnt, ja. Dazu werden wir noch kommen. Also wir sind da ganz in unserem Pflegevermächtnis-Thema. Mhm. Wenn du fertig wärst, würde ich hier gerne kurz innehalten,
ja.
Und auch wieder angesichts dessen, dass wir jetzt auch länger gesprochen haben über die qualitativen Mindesterfordernisse, alles natürlich nicht abschließend, das sind ja nur Schlaglichter für Sie, können wir vielleicht doch wieder einen anderen Aspekt uns vor Augen halten, nämlich jenen. Was sagst du dazu? Zu folgenden Gedanken.
Bitte.
Wir stehen ja jetzt irgendwie am Anfang einer Entwicklung. Das Pflegevermächtnis gibt es seit vorgestern, also seit 2017 in Kraft. Das ist ja in den zeitlichen Dimensionen, in denen sich Recht fortentwickelt, nichts. Ein ganz kurzer Zeitraum. Die Dinge werden immer klarer, sie sind diffizil, die Leute werden immer gebildeter, sie informieren sich. Und daher ist doch wohl damit zu rechnen, dass hoffentlich zunehmend immer mehr Personen, die in eine derartige Situation geraten, und ich spreche jetzt nicht vom Todesfall, sondern vom Beginn der Pflegebedürftigkeit, sich bereits zum Beginn dieser Reise informieren. Tun Sie das? Bei uns oder bei irgendjemand anderem, der Sie auskennt? Dann von dem hören, was denn die Voraussetzungen, bla bla bla, Sie hören sich diese Folgen an, eines Pflegevermächtnisses sind. Jetzt komme ich zu dem Aspekt, um den es mir geht. Um dann dem Experten oder der Expertin die Frage zu stellen, wenn das alles so kompliziert ist und nachher alles so fraglich ist und ich das alles beweisen muss, wie schaut es denn aus mit diesem Hinweis in der ersten Folge, den ihr da gemacht habt? Machen wir doch einfach einen Vertrag. Machen wir doch einfach einen Pflegevertrag. Machen wir einen Pflegevertrag, und jetzt kommt mein Gedanke, in dem wir also ein Entgelt für die Tätigkeiten definieren, die ich übernehmen werde und die ich dann auch zum Beispiel dokumentieren werde. Und die, das unterstelle ich jetzt, damit Spaß macht, natürlich sich nicht sklavisch halten an die Einschränkungen, die auch erst im Detail entwickelt werden in den nächsten Jahrzehnten durch die Judikatur und Literatur, sondern die vielleicht ein bisschen großzügiger ist, nicht zu großzügig, ja, sonst nicht frech. Dann ist es dann, also ja, alles ist Pflege und allein, dass ich da bin, dafür kriege ich 50 Euro. Also wir im Zivilrecht lassen uns von den Menschen, wir, die Richter, bei der Entscheidung nicht papieren. Wir blicken auf die wahre Rechtslage. Ja, wir blicken auf die. Und natürlich kann so eine Vereinbarung auch ein Geschenk sein, wenn der nichts tut und Geld kriegt. Aber solange das, ich sage jetzt Neuerfindung, irgendwie sachlich gerechtfertigt ist, irgendwie für einen objektiven Beobachter vertretbar ist, lässt sich doch das alles vorweg möglicherweise definieren. Wie siehst du das? Sodass unser Pflegevermächtnis, und dann höre ich wieder auf und höre dir heute wieder ein bisschen mehr zu, sodass unser Pflegevermächtnis, ich denke jetzt schon weiter in die nächsten 10, 20 Jahre, für all jene übrig bleibt, die sich nicht informiert haben, die das nicht vorher definiert haben. Okay, die Fälle, in denen eine Vereinbarung nicht möglich ist, weil der Betroffene vielleicht geschäftsunfähig ist, aber solange er noch geschäftsfähig ist, lässt sich das ja durchaus machen. Das heißt, eigentlich die Regeln der Pflegevermächtnis für die Bildungsfernen oder für die Benachteiligten, die nicht so clever sind, das zu tun, was ja noch gar nicht auf Vogue ist. Also ich glaube, das ist jetzt überhaupt nicht, ich kenne überhaupt niemanden, der das propagiert und zur Werbung macht. Kommen Sie zu mir, Notar Rablinowitsch, Pflegevertragsguru, also auch ein Geschäftsmodell für die Kolleginnen und Kollegen draußen. Das wird ja wohl kommen, weil es auch sinnvoll ist. Wie siehst du das?
Du hast vollkommen recht aus meiner Sicht, total sinnvoll. Das Problem ist, also erstens einmal scheitert schon daran, dass das den Leuten noch zu wenig bewusst ist, die Thematik, wie du das auch schon gesagt hast. Ich glaube aber, das wird mehr und mehr kommen. An sich ist ja das Pflegevermächtnis erstaunlich bekannt in der Bevölkerung. Das war ja auch beim Erbrechtsänderungsgesetz so, dass die Medien nicht viel über irgendwelche Details der Hinzu- und Anrechnung und so weiter logischerweise geschrieben hat, aber das Pflegevermächtnis, das ist sehr rausposaunt worden und ich beobachte seit Anfang an, seit Inkrafttreten des Erbrechtsänderungsgesetzes, das kennen die Leute, das Pflegevermächtnis, und daher glaube ich, wird das auch mehr und mehr kommen, dass es sich auch weitergehend und vielleicht auch in einer Ex-ante-Perspektive, wie du es gerade beschrieben hast, mit der Pflege auseinandersetzen und vielleicht auch zusehends fragen wir den Rechtsberater, was kann man denn da im Vorhinein machen?
Ja, aber deswegen sind wir da, lieber André.
Ja, absolut.
Deswegen, aber die fragen sich das nicht,
nein, sag ich dir. Nein, nein.
Das Pflegevermächtnis ist en vogue, da hast du recht, aber es braucht uns, sage ich jetzt ganz frech, um das noch einmal hinaus zu posaunen, Sie müssen, und jetzt wende ich mich an die Kollegen in der Notarschaft und in der Rechtsanwaltschaft, nicht nur das alles beherrschen, das ist ja wohl eh logisch, ja, beherrschen, also sich mit dem vertraut machen, was Sie ja ohnehin schon getan haben, sondern darüber hinausdenken und erkennen, dass wir das natürlich für als Dienstleister für die Leute verbessern müssen und eigentlich abweichend und regeln sollten.
Und insofern hat ja das Pflegevermächtnis eigentlich auch für den Rechtsberater, wenn du so willst, eine Erinnerungsfunktion. Ja. Achtung, Achtung! Das sollte man eigentlich selbst regeln und man sollte es eigentlich ja gerade gar nicht auf das Pflegevermächtnis hinauslaufen lassen, sondern wir sollten das Thema Pflege in die Hand nehmen und selbst regeln. Nur, das wollte ich noch dazu sagen, es ist natürlich in ganz, ganz vielen typischen familiären Situationen extrem schwierig, so einen Pflegevertrag zu machen. Dann mit der Großmutter darüber zu reden, du, ich hätte gerne eine Abgeltung, regeln wir das, wenn ich dich regelmäßig besuche und dir was vorlese und mit dir spazieren gehe und so weiter, das ist gar nicht leicht umzusetzen. Also ich glaube, es wird Fälle geben, wo das funktioniert, aber in vielen sehr typischen Situationen ist es auch der pflegenden Person unangenehm, das anzusprechen, diesen finanziellen Aspekt und so weiter. Also es ist, glaube ich, unrealistisch, dass das wirklich in die Breite kommt. Das war im Übrigen, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass man das eingeführt hat, weil eben diese Pflegeverträge nicht wirklich funktionieren können in der Breite. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich bei deinem Aufruf. Absolut, bitte, das muss man den Leuten näher bringen, sollte man auch regeln. Und zwar aus folgenden Gründen, wenn ich das noch zuspitzen darf. Erstens einmal, um wirklich Rechtsklarheit zu haben, wie hoch, dass es eine Abgeltung gibt und wie hoch die Abgeltung ist, ob die dann zu Lebzeiten schon fließt regelmäßig oder erst mit dem Todestag fällig wird. Also da kann man ja verschiedene Gestaltungen sich überlegen. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil ja der Anspruch aus dem Pflegevertrag, und wir werden das dann auch sehen, ein stärkerer Anspruch ist als das Pflegevermächtnis. Erstens im Hinblick auf den Pflichtteil, dem Thema werden wir uns dann zuwenden. Reduktion der Pflichtteilsbemessungsgrundlage, aber auch im Hinblick, auch das werden wir noch besprechen, auf andere Gläubiger der Verlassenschaft, Stichwort überschuldete Verlassenschaft. Das heißt, der Pflegevertrag hat in mehrfacher Hinsicht wirklich eine ganz, ganz wichtige Bedeutung und sollte in Fällen, wo das umsetzbar ist, unbedingt gemacht werden.
Und auch wieder, jetzt stimme ich dir vollkommen zu, natürlich rede ich hier so großspurig darüber, dass man das machen soll. Und natürlich, du hast ganz recht, gibt es mannigfaltige Konstellationen, wo das einfach faktisch wohl ganz schwer oder nicht möglich ist. Und es gibt wohl auch, wir haben ja keine Ahnung, wie da die Statistiken sind, weil es keine gibt, viele Situationen, wo das möglich wäre, aber man einfach ahnungslos ist oder den Rat nicht kriegt und es nicht tut. Und jetzt bringe ich es gleich auf den Punkt, schon allein diese Beschränkung auf 3 Jahre, die letzten 3 Jahre, ist ja für sich genommen schon ein großes rotes Warnlicht, wenn man nicht weiß im Vorhinein, wie lange das jetzt noch geht und ja auch noch viel, viel länger als 3 Jahre gehen kann. Ja. Sodass ich glaube, dass es vielleicht jetzt auch an der Stelle interessant ist, jetzt hereinzubringen, die Alternativen, die es für jemanden gibt, der also Zeit, Energie und Liebe investiert hat und nun vor der Situation steht, dass der Gepflegte oder die Gepflegte verstorben ist und womöglich eben, wir haben es ja in der ersten Folge schon erwähnt, nun erfährt, testamentarischer Alleinerbe ist ganz jemand anderer. Der testamentarische Erbe ist, ja, können Sie sich jetzt Konstellationen vorstellen, welche auch immer. Zum Beispiel, ich bringe immer gern das Beispiel eben des Sohnes, der beruflich erfolgreich sein wollte, musste und auf den der Papa so stolz war, während die Tochter gepflegt hat und brav zu Hause war. Und dann steht vielleicht auch noch frech im Testament, die Christiana braucht eh nichts, die ist eh so genügsam, aber der Christian, der ist so toll, der macht das, was ich immer machen wollte und der braucht mein Vermögen, weil der muss die noch fescher anziehen. In Konkurrenz mit dem Juguel, mit diesem Feschak oder mit dem Ravel. Ja, so ist es. Sowas gibt's. Gut, und die ist natürlich maßlos enttäuscht und wir haben jetzt Folgendes abgehandelt. Wir haben abgehandelt, wenn man so will, oder beleuchtet sehr intensiv. Gott sei Dank gibt es nun neu, seit 2017, das sogenannte Pflegevermächtnis. Dann haben wir angeteased oder eigentlich schon besprochen, liebe Leute, seid viel klüger, schließt, wenn es denn möglich ist, Pflegeverträge ex ante und klärt das. Ja, also stellen wir jetzt wieder diese Tochter davor, der Vater, der zu ihr sagt, du musst dich um mich mehr kümmern, und das ist eben leichter gesagt als getan, dass die dann zu ihrem Vater sagt, du, ich kümmere mich gern um dich im Rahmen meiner familienrechtlichen, wie soll ich sagen, Verpflichtungen und auch vielleicht moralisch, aber das ist jetzt irgendwann nicht mehr fair. Lass uns eine Vereinbarung schließen. Ich gebe ja für dich Freiheit auf. Ich vernachlässige ja andere Entwicklungschancen. Also schließen wir doch einen Vertrag, machen wir einen Deal, wie es neuerdings so gern gesagt wird. Also vertragliche Grundlage. Und jetzt bringen wir es auf den Punkt. Für all jene, die das nicht gemacht haben, die das nicht geschafft haben, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, die es immer schon, wenn man so will, gegeben hat, auch vor dem Pflegevermächtnis, die in der Bevölkerung, die nicht juristisch gebildet ist, sicherlich unbekannt war, nämlich die Möglichkeit eines sogenannten Bereicherungsanspruches aufgrund einer Analogie, der steht gar nicht im Gesetz, der kriegt dann einen lateinischen Begriff, nämlich die Conditio causa data, causa non sicuta, ein Bereicherungsanspruch, der vereinfacht gesagt dahin geht, dass wenn ich eine Leistung erbringe, eine bewusste Zuwendung mache an eine andere Person, ohne vertragliche Grundlage, faktisch, zum Beispiel indem ich den pflege, ein halbes Jahr, ein Jahr. Und diese Leistung erbringe ich mit der Vorstellung, dass später diese Leistung entgolten wird, dass irgendein Zweck eintritt. Und der Empfänger der Leistung, ist ganz wichtig, für den ist das, der weiß das, oder es ist zumindest erkennbar, es braucht nur erkennbar sein, dass der nur pflegt, zum Beispiel, weil er erwartet, dass er dann Erbe wird. Und dann wird diese Erwartung enttäuscht. Diese Erwartung, ich betone noch einmal, die der Empfänger kannte oder kennen musste und sich gedacht hat, lecker, ich setze dich nicht zum Erben ein, aber ich lasse mich pflegen. Mhm. Also das sind irgendwie so diese Interessenlage, die wir das Zivilrecht lösen müssen. Und da sagen wir als Zivilrecht, ja, in so einer Situation steht eben demjenigen, der die Leistung erbracht hat, die er freiwillig erbracht hat, er war auch nicht besoffen, aber da fühlen wir, dass der Rechtsgrund, die Begründung dieser Leistung nicht besteht, nicht mehr zuerkannt werden kann, weil der erkennbare Zweck nicht eingetreten ist, die erkennbare Erwartungshaltung enttäuscht wurde. Eigentlich ein faszinierender Anspruch. Die Conditio causa data, causa non sicuta. Darüber kann man viel reden, die seit vielen Jahrzehnten judiziert wird in der Rechtsprechung. Man kann sich zum Beispiel fragen, muss man da dem, der gepflegt wird, muss man mit dem drüber reden? Muss man dem sagen, du, ich erwarte mir schon, dass ich zum Erben eingesetzt werde? Woraufhin der dann sagt, ja, ich setze dich zum Erben ein. Also das wäre der einfachste Fall. Ja, das wäre ganz klar. Nicht? Ja. Oder wenn der mein Testament wackelt und sagt, pflege mich, du bist die Alleinerbin. Ja. Und dann setzt dann doch nicht das Erben ein oder sie. Also das wäre ganz, da würde jeder, glaube ich, aus dem Bauch sagen, na, da muss doch irgendwie das Gerechtigkeitsgefühl.
Aber so streng ist der oberste Gerichtshof
nicht. Nein, so streng ist er nicht. Wobei, das wurde diskutiert. Das wurde vor Jahrzehnten diskutiert. Ja. Und man hat gesagt, nein, der muss nicht einmal darauf hinweisen, der Pflegende, der muss nicht einmal nachfragen.
Erkennbar.
Die Erkennbarkeit. Worüber man nach dem Tod natürlich dann streitet, ob diese Voraussetzungen vorliegen, wenn es gelingt, im Rahmen dieses Streits den oder die Richterin zu Sachverhaltsfeststellungen zu bewegen, also gelingt zu bewegen, wenn das Beweisverfahren ergibt, dass tatsächlich historisch eine erkennbare Erwartungshaltung gegeben ist, dann bekomme ich einen Anspruch, der darauf gerichtet ist, dass diese Leistung, wenn man so will, rechtlich rückgängig gemacht wird, was natürlich nicht geht, die Pflege ist erfolgt, man kriegt, sage ich jetzt einmal vereinfacht, einen angemessenen Lohn, eine Abgeltung und das 30 Jahre zurück. Das heißt, es gibt nicht eine 3-Jahres-Frist, nur die letzten 3. Es geht darüber hinaus, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und dieser Konditionsanspruch, der bleibt schon mit Blick auf diese Zeit länger als 3 Jahre zurück relevant. Das ist immer mitzudenken in der Realität, denn der wird nicht ausgelöscht durch das Pflegevermächtnis. Worüber heftig gestritten wird, ist, ob dieser Bereicherungsanspruch, wenn seine Voraussetzungen vorliegen, auch in dem Umfang zustünde, in dem ein Pflegevermächtnis gegeben wäre. Was soll das jetzt heißen? Also ich unterstelle jetzt, die Voraussetzungen des Pflegevermächtnisses liegen vor, für die letzten 3 Jahre zum Beispiel, schließt dieser Umstand, dass dieses Pflegevermächtnis zusteht, denn aus, dass man diesen Bereicherungsanspruch hat wegen einer enttäuschten Erwartungshaltung. Ich glaube, dass die Fragestellung, wie soll ich sagen, also da gibt es in der Literatur, glaube ich, die das vertreten. Das ist irgendwie
kategorisch,
der OGH lässt es offen.
Ja.
Ich habe mich da nicht vertieft, ganz verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht, weil es muss ja auf die Erwartungshaltung ankommen. Will heißen, wenn die Erwartungshaltung war, dass ich 3 Jahre Pflegevermächtnis kriege, das ist jetzt sehr rabulistisch zugespitzt, na, dann ist die Erwartungshaltung ja nicht verletzt.
Ja.
Wenn die Erwartungshaltung war, dass ich alleine Erbe werde und ich werde es dann nicht, na, dann ist durchs Pflegevermächtnis nicht verhindert, sodass sich die Frage stellte, naja, es kommt ja sogar nicht auf diese Erwartungshaltung verletzt an, sondern es müsste irgendwie eine Lex Specialis sein. Also es müsste das einfach verdrängen, ob des Verdrängens willen. Und da bin ich extrem skeptisch. Ich glaube, der Gedanke kommt, und dazu werden wir erst später kommen, kommt überhaupt aus dem Bedürfnis, dass dieser Bereicherungsanspruch aus der Sicht vieler und auch des OGH viel stärker ist als das Pflegevermächtnis, und das erzeugt diesen Wirrwarr, man will das Pflegevermächtnis retten. Aber das lösen wir, glaube ich, erst aus, wenn wir bei dieser Drittkonstellation sind. Jetzt bleiben wir dabei bestehen, sorry, dass ich nicht aufhöre, es gibt alternativ, jedenfalls zu beachten, die Möglichkeit eines Bereicherungsanspruchs wegen verletzter Erwartungshaltung oder enttäuschter Erwartungshaltung und für die Feinspitze, das war ja überhaupt das Beste, irgendwann in den letzten Jahren, ist nicht lang her, ist dem obersten Gerichtshof, und zwar nicht unserem Fachsenat, sondern dem 8. Senat, jetzt finde ich die Entscheidung nicht, dem 8. Senat herausgerutscht, bist du lieber Andreas, schau doch mal in diese jüngste, ich glaube, da zitiert das eh, herausgerutscht, dass es nicht nur, ja, ich habe schon gefunden, 8OB 37 aus 16Y. Da ist es ihm irgendwie herausgerutscht, dass so ein Anspruch auf Entgelt für eine geleistete Pflege, für die man keinen Vertrag geschlossen hat, und wo beide, nämlich der Gepflegte und der Pflegende, sozusagen gewusst haben, einvernehmlich, dass gepflegt wird. Was heißt gewusst haben? Er hat das mitgekriegt, gesagt, supi, supi, danke, pflege mich, der hat auch Pflege, pflege. Dass dieser Anspruch auch zustehen könnte aufgrund einer ganz anderen Anspruchsgrundlage, nämlich der sogenannten Geschäftsführung ohne Auftrag, Paragraph 3036 folgende. Und das hätte den Oberclou, ja, dass es gar nicht auf eine enttäuschte Erwartung ankommt. Auch 30 Jahre Verjährung. Ja. Super, wenn Sie so ein Anspruchsteller sind. Und also ich als Anwalt bin mit dem natürlich herumgetingelt mit der Entscheidung, also wenn ich es gebraucht habe und habe gesagt, naja, ich brauche das mit dieser Erwartungshaltung gar nicht. Ich habe die GOA, die Geschäftsführung ohne Auftrag. Und die Entscheidung des 8. Senats, die der 8. Senat nie zurückgenommen hat, da gibt es keine Folgeentscheidung, wo der 8. Senat gesagt hat, na, vielleicht habe ich mich geirrt, die wurde in der Literatur nicht von allen, aber zum Teil heftig kritisiert und von unserem 2. Senat bereits mehrfach und jetzt auch zuletzt wieder in der neuesten Entscheidung, die wir zitiert haben, Randziffer 15, abgelehnt. Also die dürfte, nämlich dieser Weg, dürfte wohl wirklich tot sein.
Na, da bin ich mir nicht sicher.
Glaubst du nicht? Du würdest weiterkämpfen.
Weil du möglicherweise mit einem Anspruch als Geschäftsführung und Auftrag gar nicht beim 2. Senat landest, sondern wieder beim 8. Senat. Na, ja. Und wenn der dabei bleibt, also der 2. Senat sieht es anders, also ich halte das durchaus für denkbar, dass man mit diesem Anspruch durchdringt. Du landest da ja nicht notwendigerweise beim Erbrechtssenat.
Na, du hast vollkommen
recht. Also das ist gar Autorität nicht verschlossen. Die Autorität
des 2. Senats. Ja. Danke, dass du jetzt ausnahmsweise da rebellisch bist.
Das bleibt spannend. Christian, ich danke dir sehr dafür. Ich möchte wirklich betonen, wie schön du den Konditionsanspruch nach 1435 analog
dargestellt hast.
Oder? Nein, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich glaube, das war sehr, sehr anschaulich. Und wir halten noch einmal fest, es gibt zwar besondere zusätzliche Voraussetzungen, um so einen Konditionsanspruch geltend zu machen. Andererseits reicht er weiter. Er reicht weiter, was den Anspruchsberechtigten betrifft, als beim Pflegevermächtnis. Das heißt, er ist interessant für all jene, die nicht nächste Angehörige sind im Sinne des Pflegevermächtnisses.
Genau, die geschiedene Ehefrau.
Es reicht insofern weiter, als dass wir keine quantitativen Voraussetzungen haben. Ich habe nur 3 Monate gepflegt oder ich habe zwar 9 Monate gepflegt, aber nur 10 Stunden pro Monat. Es reicht insofern weiter, als wir nicht nur diesen 3-Jahres-Zeitraum haben, hast du schon gesagt, vor dem Tod, sondern eben diese 30 Jahre. Insofern ist der wirklich spannend, immer mitzudenken. Und ich würde aber sagen, lieber Christian, wir haben das jetzt sehr schön abgerundet. Ich glaube, wir müssen langsam
du enden danke. Für heute. Ja, du danke. Und das ist jetzt eine Premiere, nämlich Pflegevermächtnis. Wir nehmen uns einfach eine dritte Folge.
Ja, wir brauchen
das. Aber es braucht die Zeit. Ja? Das habe ich jetzt bemerkt. Ich habe gedacht, ich sage was Sinnvolles. Und das war so wichtig, dass du das ergänzt hast, weil sonst hätte ich nur da gefaselt, eben von den 3 Jahren, mit Blick auf die Bedeutung des Bereicherungsanspruchs. Man merkt, wir brauchen hierfür Zeit. Ich hoffe, wir hoffen, Sie haben Spaß dran, Andreas. Vielen herzlichen
Dank. Ich habe jedenfalls Spaß
nächste dran. Woche geht es weiter.
Und nächste Folge.
Da wird es dann für die Feinspitze Verhältnis zu den Pflichteinsberechtigten.
Zu anderen Gläubigern. Zu den
Gläubigern. Wie kann man die schneuzen oder was auch immer. Ja, also in diesem Sinne.
Schön. Ich danke dir. Freue mich aufs nächste Mal. Servus.